Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Herzlichen Dank, liebe Brüder und Schwestern, für die Einladung. Einmal im Jahr lasse ich mich hier unten blicken. Aber dass ich diesmal so eine Hitze mitbringe, das war nicht vorhersehbar. Und dass ich noch in einem sehr warmen Talar jetzt predige ebenso. Wir werden das mit Gottes Hilfe überstehen. Ich bin auch dankbar für den Vorschlag von Bruder Haug, über das Gebet etwas sagen zu dürfen. Und wir haben ja schon Lieder gesungen, die das Thema Gebet beinhalten, und wir haben schon den Psalm 50 uns vor Augen gestellt, auf den ich auch gleich noch einmal eingehen werde. Wir wollen also heute über das Gebet nachdenken. Aber das Nachdenken allein reicht ja nicht. Wir wollen mit Gottes Hilfe dann auch wieder ganz neu das Beten lernen, Lust am Beten lernen und dann auch ja, den Gebetshorizont uns wieder schenken lassen, den wir brauchen. Und den Elan, den Mut, die Zuversicht, die Kraft, die Zeit, all das, was wir zum Gebet brauchen. Ich nenne die Predigt in der Gebetsschule Jesu. Und da entsteht natürlich gleich die Frage, müssen wir überhaupt beten lernen? Beten die Leute nicht ganz von alleine? Zumindest dann, wenn es ihnen dreckig geht. Und wer die Weltreligionen etwas näher kennt, der weiß, dort wird auch gebetet. Wir waren in Japan und haben gestaunt über die Gebetsintensität dort. Da will man mindestens einmal im Leben auf dem Fujiyama sein, um dort die Sonne anzubeten, als Verkörperung einer shintoistischen Gottheit. Und die Frauen, wenn sie einkaufen, die gehen dann schnell mal ein paar Minuten in einen Shinto-Schrein, lassen dort etwas Geld und ein Gebet. Also gebetet wird ja. Die Frage ist nur, wie sollen wir beten und was sollen wir beten? Und deswegen ist es gut, dass wir Anleitungen haben, sowohl in der Heiligen Schrift und ich denke doch auch an Männern und Frauen, an treuen Betern und Beterinnen, von denen wir uns einiges ablesen, abschauen können. Pastor Kemner, dem ich viel verdanke, der Gründer des Rüstzentrums in Krelingen, war in den letzten Kriegsjahren eingeteilt als Sanitäter und ihm oblag dann die manchmal sehr schreckliche Pflicht, auszuwählen, wer noch unter die Operation, unter die Chance kommen könnte, operiert zu werden und wer nicht. Und er hatte sich dann zur Pflicht oder ja, zur Regel gemacht, immer erst zu fragen, hast du Frau, hast du Kinder? Und dann musste er natürlich dann diesen schweren Dienst tun, auszuwählen. Und er erzählte, einmal war so ein ganz gestandener, kerniger Soldat, schwerst verletzt, der da vor ihm auf der Bahre lag und der Pastor Kemner merkte, der will beten und er wollte ihm Hilfestellung geben. Und da presste der mit letzter Kraft heraus, ich kann nicht beten. Und dann hat Heinrich Kemner ihm ein Kindergebet vorgebetet. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ein kerniger Soldat betet mit letzter Kraft dieses Gebet und dann stirbt er. Das ist schon bewegend, aber viel besser ist es natürlich, wenn ich weiß, was ich zu beten habe und natürlich auch, wie ich zu beten habe. Und deswegen ist eine Gebetsschule immer nützlich. Es gibt eine Gebetsschule Jesu, in die wollen wir heute ein paar Blicke hineinwerfen. Es gibt auch eine Gebetsschule des Paulus. Interessanterweise, wer den ersten Timotheusbrief kennt, der weiß ja, das ist ja ein Gemeindekatechismus, wo Paulus für den Timotheus die wichtigsten Grundregeln für die Gemeinde zusammenstellt, zusammenfasst. Und diese Regeln beginnt Paulus mit dem Gebet. Vor allen Dingen ermahne ich euch, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr betet und dann geht es los mit der Obrigkeit und mit den Menschen in dieser Welt. Und dann begründet Paulus diese Aufforderung zum Gebet damit, dass Gott ja will, dass allen Menschen geholfen wird. Und im griechischen Urtext steht da ein Komma und das Komma ist sehr wichtig. Bete, Komma, denn Gott will, dass allen geholfen wird. Das heißt, Gott wartet auf unser Gebet. Ich finde das sehr erstaunlich. Wenn man jetzt nur diesen einen Satz herauslöst aus dem Zusammenhang, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, so habe ich es lange Zeit gemacht, früher, als Anfänger im Glauben, dann denkt man, naja, Gott hat alle Möglichkeiten. Und wenn Gott will, dass allen geholfen wird, dann wird er das auch machen. Und dann lähme ich mir selber mein Gebetsleben. Und dann habe ich das Komma entdeckt. Und da wurde ich erstmal ganz still. Und dann kam mir die Erkenntnis, ja, dass Gott mein Gebet will, damit er seinen Arm bewegt. So groß ist Gott, dass er sich so klein macht und auf unser Gebet wartet. Ja, so gibt es also Gebetsschulungen, das ist gut. Und ich sagte schon, man kann auch bei Menschen in die Lehre gehen, die wirklich beten gelernt haben und beten können. Ich erinnere mich an eine Pfarrkonferenz. Das war eigentlich die einzige Pfarrkonferenz von sehr vielen, von der ich wirklich innerlich profitiert habe. Da haben wir uns mit dem großen Katechismus Martin Luthers beschäftigt und speziell mit seiner Anleitung zum Gebet, wie er das Vaterunser auslegt. Und das hat mich dann doch sehr geprägt in meinem eigenen Gebetsleben, wie Luther an das Gebet herangeht, wenn er sagt, das Gebet ist etwas ganz Wichtiges, nicht weil du so ein wichtiger Typ bist, sondern es ist deswegen wichtig, weil Gott es geboten hat. Ob du ein großer Beter bist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ob du wohlgesetzte Worte findest oder nicht, spielt keine Rolle. Dein Gebet ist unendlich wichtig, denn Gott hat es so angeordnet. Und das Zweite, was Luther sagt, Gebet ist ein Gehorsamsakt. Es kommt gar nicht drauf an, wie du dich fühlst und ob du Anlässe hast und ob du dich freust oder ob du leidest. Das sind alles sekundäre Fragen. Bete, denn Gott will es. Und mach dir nicht zu viel philosophische Gedanken, ob du nun durchdringst zum Vaterherzen oder nicht. Bete einfach, denn Gott hat es angeordnet. Und wenn du gehorsam sein willst, dann bete, unabhängig von deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen. Das hat mir auch geholfen. Und das Dritte, was Luther dort sagt, dein Gebet wird erhört. Nicht, weil du so erhörlich beten kannst, sondern weil Gott es sich vorgenommen hat und weil er die entsprechenden Verheißungen gegeben hat. Dein Gebet wird erhört. Wie Gott es erhört, wann Gott es erhört, auf welche Weise, das ist seine Sache. Aber es wird erhört. Und wenn du das nicht glaubst, brauchst du gar nicht anzufangen zu beten. Und du nimmst Gott die Ehre. Und seine Ehre besteht darin, das zu erfüllen, was er verheißt. Und wenn er sagt, klopft an, so wird euch aufgetan, dann wollen wir ihm das bitte unbedingt abnehmen. Ich möchte ein paar Sätze sagen zur Gebetserhörung. Ja, im Laufe eines Pastorenlebens, da spricht man natürlich auch mit vielen Menschen über die Gebetserfahrungen, die sie so machen oder manchmal auch nicht machen. Und ab und zu ist es tatsächlich so, dass man Leuten begegnet, die ausgestiegen sind aus dem Gebet, weil sie sagen, Gott hat mich nicht erhört. Also ich habe dann immer volles Verständnis gehabt, weil ich selbst so ein Typ bin. Ich habe mit 12, 13 Jahren auch aufgehört zu beten. Ich habe immer abends ein Gebet gesprochen, lass mich dein Sein und bleiben, du treuer Gott und Herr, von dir lass mich nichts treiben, halte mich bei deiner Lehre. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit, dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Jahrelang gebetet, jeden Abend, obwohl meine Eltern ganz unkirchlich waren. Aber das habe ich meiner Religionslehrerin zuliebe gemacht. Fräulein Mandrosa hieß die, weiß ich noch, die war so nett. Und deswegen hatte ich damals ein kleines Gebetsleben. Aber dann habe ich mal große Zahnschmerzen gekriegt und habe gebetet, dass diese Zahnschmerzen doch bitte jetzt weggehen mögen. Sind sie aber nicht. Ich musste zum Zahnarzt und der hat mir den Zahn rausgezogen. Und das war schmerzhaft. Und dann bin ich sogar noch ohnmächtig geworden. Also ich hatte die Nase voll. Und dann habe ich mir gedacht, nun hast du gebetet und es ist nichts passiert. Ich war 12, 13 Jahre alt, dann habe ich aufgehört. Es gehört zu meinen Eigenschaften, wenn ich was mache, dann mache ich es gründlich. Und dann habe ich sehr gründlich und lange aufgehört, bis der Herr mich dann 1970 bei Billy Graham in einer Evangelisation wieder gerufen hat. Aber es war schon eine lange gebetslose Zeit. Insofern kann ich alle verstehen, die eines Tages, nachdem sie keine Gebetserhörung erlebt haben, dann ihre Energie, ihren Willen, ihre Freude, ja, und dann vielleicht auch grundsätzlich ihr Gebetsleben verlieren. Was wollen wir denn dazu sagen? An mir selber hat geholfen dieser Psalm, den wir gerade eingangs gelesen hatten. Das sogenannte Himmelstelefon ist uns ja vielleicht ein Begriff. Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und diese Aussage hat mir geholfen, das Thema Gebetserhörung jetzt ganz neu zu beleuchten, inwiefern, weil ich mir klar gemacht habe, wie Gott unsere Gebete erhört. Er erhört sie immer zu unserem Heil. Er erhört sie immer zu unserer Errettung. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Gott will also immer unser ewiges Heil und deswegen ist es gut, wenn er nicht alle Gebete so erhört, wie wir sie erbitten. Ich bin froh, wenn Gott Gebete, die nicht zu meinem Heil dienen, gar nicht erst erhört. Er will immer das Beste und er will immer unser Heil in Zeit und Ewigkeit. Und deswegen dauert es mitunter ziemlich lange, bis Gott dann den Zeitpunkt für geeignet erhält, das zu erfüllen, worum wir bitten, Mein erster Geburtstagsbesuch als junger Vikar weiß ich noch bei einer älteren Frau, die erzählte mir, dass sie jahrelang im Streit mit ihrem Schwiegersohn lebte und sie wollte ihn immer bekehren und er verschloss sich aber immer mehr. Und dann ist ihr klar geworden, dass sie nur noch für ihn betet. Und dann erzählt sie: Wissen Sie, Herr Vikar, wie lange ich für ihn gebetet habe? Ich sage: Na, wie lange? Genau 20 Jahre. Und ich sage: Und dann? Ja, sagt sie, stellen Sie sich vor. Eines Tages kam er zu mir und sagt: Schwiegermutter, sag mal, du bist anders als ich. Du hast eine Kraft, die ich nicht habe. Du hast eine Freude, die ich nicht kenne. Du hast einen Frieden, von dem ich nur träumen kann. Wie ist denn das? Wo kriegst du das her? Ja, da war die Zeit dann reif geworden. 20 Jahre gebetet. Liebe Brüder und Schwestern, da brauchst du mitunter lange Puste. Aber bitte, halte durch, denn Gott kommt nie zu spät. Wollen wir immer daran denken, dass Gott zu unserer Errettung unsere Gebete erhört. Nun bin ich beim Text. Jesus gibt uns hier Aufschluss, wie wir beten sollen und was wir beten sollen. Und ich greife wichtige Aussagen aus dieser Bergpredigt heraus. Es sind oft nur ganz kurze Worte, in denen aber unwahrscheinlich viel drinsteckt. Das Erste: Ihr sollt beten. Matthäus 6, Vers 9. Ihr sollt beten. Das heißt, und das haben wir vorhin schon bei Martin Luther so gesehen, das Gebet ist gar nicht in unser Belieben gestellt. Ihr sollt beten, sagt der Herr über Himmel und Erde zu uns. Ich hoffe, wir haben alle schon gebetet heute. Ich habe mir eine Gebetsliste gemacht, damit ich das Gebet nicht vergesse. Vor allen Dingen die Fürbitte. Ist also ein Gehorsamsakt. Es geht nicht darum, ob wir Zeit haben oder nicht und ob wir gute Gedanken haben, ob wir uns in Gebetsstimmung fühlen oder nicht. Das sind alles ganz nebensächliche Fragen. Es geht darum, dass wir beten, weil der Herr es so will. Und das Zweite: Wir sollen energisch beten. Das hat der Bruder Haug jetzt eben nicht vorgelesen, weil es ihm nicht gesagt hatte. Das steht dann ein paar Verse später, Kapitel 7, Vers 7, dass wir an die Tür, jetzt hat Luther übersetzt, klopfen. Aber im Urtext ist das noch was anderes. Da heißt es schlagen, und das muss auch so sein. Wer die alten Türen irgendwann mal vielleicht in der Altstadt von Jerusalem irgendwo gesehen hat, der weiß, die waren 15 bis 20 Zentimeter dick. Mit Klopfen ist da nichts. Da muss man mit der Faust dran schlagen. Und dieses Bild gebraucht Jesus, wenn er sagt: Schlag an mit aller deiner Kraft an die Tür Gottes. Und dann geht sie auf. Also bitte, nicht zu zaghaft, energisch. Denn Gott, der ist natürlich nicht schwerhörig, aber er will unsere Herzenshaltung dabei kennenlernen. Und die Herzenshaltung muss sein, dass ich alles auf diese Karte setze. Herr, du kriegst das hin, was ich jetzt nicht hinkriege. Ich vertraue dir und ich übergebe dir aufs Neue meinen Willen. Also das nenne ich energisch beten. Dann ein dritter Gesichtspunkt: Vertrauensvoll beten. Jesus spricht in dem Zusammenhang vom Vater. Bete zu deinem Vater. Und das ist natürlich dann die Haltung des Vertrauens, wenn ich mich an den Vater wende. Ich bin mit 16 Jahren von zu Hause weg, habe eine unruhige Jugend. Mein Vater hat mich nach West-Berlin gebracht, ein Jahr vor der Mauer. Und ja, dann kam ich in ein Heim, war alles nicht so doll. Aber für mich ging dann natürlich ja, eine Welt auf, der Goldene Westen, das war natürlich was. Und die Grenze war noch offen. Alle 6 Wochen kam mein Vater und ich weiß noch, wie ich immer gefragt habe, hast du mir Geld mitgebracht? Und er musste 1:4 umtauschen, das weiß ich noch. 20 Ostmark, 5 Westmark. Und ich hing ihm immer sozusagen auf der Tasche. Und er hat es immer wieder gemacht. Ich will mal nicht untersuchen, ob das immer richtig war. Ich bin Einzelkind und wurde sehr verwöhnt. Aber ein Stück Vertrauen hatte ich immer wieder neu. Vertrauensvoll beten zu unserem himmlischen Vater. Der kriegt das hin und er hat noch ein bisschen mehr als der reichste Vater zu bieten. Bete zu deinem Vater. Und bete erhörungsgewiss. Jesus sagt, dein Vater wird dir's vergelten. Du betest nicht umsonst. Jesus sagt natürlich, geh ins Verborgene und mach hier keine Schau mit deinem Gebet. Das ist natürlich auch wichtig. Es gibt ja Hauskreise und Gebetsgemeinschaften, da produzieren sich die Leute ja, und hören gar nicht wieder auf. Paul Deitenbeck, von dem wir gerade zu Hause ein Andachtsbuch lesen, der ist dann immer dazwischen gefahren. Wenn einer zu lange und ausführlich alles ausgebreitet hat, da hat er einfach gesagt, Amen. Ja, genau. So muss man es wahrscheinlich mitunter machen. Also, das Wichtige ist die Erhörungsgewissheit. Dein Vater wird dir es vergelten. Jetzt habe ich zu laut gesprochen. Tut mir leid, mein kleiner Mats. Ich verspreche Besserung. Also, damit sind wir auch bei dem, was Luther im großen Katechismus sagt. Du nimmst Gott die Ehre, wenn du nicht an die Erhörung deiner Gebete glaubst. Denn er hat sich dafür verbürgt. Und genau das Gleiche sagt Jesus hier in der Bergpredigt. Und dann fällt mir noch etwas auf. Dann sagt Jesus, euer Vater weiß, was ihr braucht. Wir kennen natürlich diese Stelle, aber haben wir schon mal den Umkehrschluss uns durchgedacht? Wenn der Vater weiß, was wir brauchen, dann heißt das mit anderen Worten, wir wissen es nicht. Man wird ganz schön klein und ganz schön demütig. Wenn ich mir das klar mache, dass ich gar nicht weiß, was ich brauche, dass der Vater weiß, was ich brauche und dass der Heilige Geist meine Gebete korrigiert, da werde ich ganz schön klein. Wir sind ja immer wieder in der Gefahr, uns die Schwierigkeiten vom Halse zu beten. Die böse Schwiegermutter und was nicht alles. Ja? Oder der böse Chef oder die Nachbarn, die schon wieder hinter dem Rücken was Schlechtes über mich weitergesagt haben. Da sind wir schnell bei der Hand, dagegen aufzubegehren und zu beten. Herr, schließ die Mäuler all derer, die mir missgünstig sind, ohne dass wir daran denken, dass das vielleicht eine Glaubensschule sein könnte für uns. Ich vermute, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, das wegzubeten, was Gott uns im Grunde schickt. Und da muss man ganz schön aufpassen. Bleibe demütig und gestehe deinem Vater immer einen höheren Horizont zu. Er weiß, was du brauchst. Ich weiß es gar nicht. Was mir wirklich gut tut, weiß ich nicht. Wir halten ja viele Eheseminare, meine Frau und ich. Und da kommt dann immer das Thema drauf, der Hilfe der Frau. Und wir sagen immer, ja, worin besteht denn die Hilfe, die die Frau dem Mann zu geben hat? Und wozu sie auch eingesetzt ist von Gott? Und wozu sie auch innere Qualitäten bekommen hat? Viele Frauen denken, wenn sie ihrem Mann das geben, was er will, dann ist schon die Hilfe perfekt. Das ist meistens ganz schön verkehrt. Liebe Frau, du musst dem Mann nicht geben, was er will. Du musst dem Mann geben, was er braucht. Was er braucht, dazu muss er erstmal still werden zum Gebet. Ich bin sehr dankbar, dass meine Frau das macht und mir nicht immer das gibt, was ich will. Ich hatte eine schöne Reise nach Australien vor, aber leider muss ich sagen, meine Frau wollte nicht. Das hat sie mir nicht gegeben. Naja, da muss ich eben dann auch das annehmen. Wenn die Frau Hilfe ist für den Mann und die Frau sagt, nein, das machen wir in diesem Jahr nicht, da beißt die Maus keinen Faden ab. Da muss ich dann darauf hören. Also wollen wir doch bitte das beherzigen. Der Vater weiß, was wir brauchen. Ganz wertvolle Hinweise aus Jesu Mund, wie wir beten sollen. Und nun muss man natürlich noch betrachten, was wir beten sollen. Jetzt sind wir beim Vater Unser. Ich kann natürlich jetzt nicht 3 Stunden über das Vater Unser predigen, aber doch ein paar Schneisen in die 7 Bitten hineinlegen. Das ist ja ein Kosmos, eine Welt für sich. Also wer das Vaterunser wirklich mal richtig durchstudiert, durchbetet, dem gehen ja immer wieder neue Seiten auf. Schauen wir uns mal die 7 Bitten an. Das geht ja mit Gottes Namen los. Gottes Name soll geheiligt werden. Gottes Name soll geehrt werden. Und die Frage entsteht natürlich, warum ist so Gott hinter seiner Ehre her? Das kann man ja missverstehen, nicht wahr? Überall begegnet uns die Ehre Gottes, zu der wir verpflichtet sind. Und damit beginnt das Gebet des Herrn. Ist also unerhört wichtig. Und meine Antwort ist, wir sollen Gottes Ehre suchen, weil uns das gut tut. Weil uns das gut tut. Wenn wir uns für Gott interessieren, verlieren wir das Interesse an uns selber. Steigen aus dem Kreis, aus dem Hexenkreis von Selbstbeweihräucherung und Selbstbemitleidung, in dem die Menschen ja immer wieder so schnell landen. Ich auch. Aber wenn ich Gottes Ehre suche, wenn ich mich um sein Wort kümmere oder wenn ich mal einen Leserbrief schreibe, weil schon wieder jemand die Abtreibung verniedlicht oder was auch immer, Gottes Ehre wird ja von früh bis Abend kaputt getreten in unserer Gesellschaft. Wenn ich mich also für Gottes Ehre einsetze, nicht nur interessiere, sondern einsetze, dann werde ich ein Stückchen erlöst von mir selber und das tut mir gut. Heilige Gottes Namen. Suche seine Herrschaft. Das ist nämlich die zweite Aussage, dein Reich komme. Im Griechischen ist hier von der Herrschaft die Rede. Gott will über uns herrschen. Er will uns nicht beherrschen. Herrschen im biblischen Sinn heißt die Herrlichkeit Gottes weitergeben. Gott will uns seine Herrlichkeit weitergeben. Und deswegen beten wir im Vater unser, deine Herrschaft. Herr, ich brauche deine Regie, ich brauche, dass du mich führst, ich brauche dein Hirte sein, ich weiß ja nicht, was ich wem in der richtigen Art und Weise zu sagen habe. Ich weiß es alles nicht, aber ich brauche deine Herrschaft, du musst mich führen und leiten und lenken. Öffne mir die Türen und stoße mich dorthin, wo du mich haben willst, und erinnere mich an das, was ich immer wieder so schnell versäume und vergesse. Das ist es doch, worum es geht. Deine Herrschaft komme über mein Leben. Ich bin misstrauisch, mich selber zu regieren. Und ich vertraue, dass Gott mich viel besser regiert. Das ist die zweite Vaterunser-Bitte. Und die dritte, ich misstraue auch meinem Willen. Ob ich wirklich immer göttliche Dinge will, das weiß ich nicht. Das heißt, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, die sind keineswegs immer göttlich. Freitagabend habe ich eine Bibelstunde gehalten hier über göttliche Gesinnung. Und hier bete ich in der dritten Vaterunser-Bitte, dass Gottes Willen geschieht in meinem Leben. Luther hat sich ja sehr oft mit dem Melanchthon unterhalten und manchmal nicht so ganz, wie soll ich sagen, brüderlich oder freundschaftlich. Da flogen manchmal die Fetzen. Einmal wollten sie über die Elbe übersetzen und es war ein Gewitter. Melanchthon war abergläubig und sagte, Martinus, wir wollen mal lieber warten. Und Luther sagt, was heißt denn warten? Wir sind in Gottes Hand. Und dann spricht er dieses tolle Wort. Philippus, Domini Sumus, wir sind des Herrn und wir sind Herren. Wer ein bisschen Latein kann, der weiß, Domini Sumus ist doppeldeutig, ja? Wir gehören dem Herrn. Domini Sumus, wir sind auch Herren. Was soll uns dieses Gewitter anhaben? Wir sind in Gottes Hand. Der Melanchthon musste sich öfters sehr deutliche Worte von Bruder Martinus anhören. Einmal hat er gesagt, da saßen sie beim Friseur, das hieß damals Barbier. Da beugte er sich zum Philippus, der wollte wohl auch noch dran, und sagt, Philippus, guck dir an hier, genauso wächst die Sünde, jeden Tag nach. So wie mein Bart. Ist doch eine klasse Formulierung. Und so ist es doch, nicht wahr? Die Sünde, kaum haben wir sie in die Vergebung Gottes gelegt, kommt sie schon wieder mit neuen Wurzeln. Schlimm. Aber wir gehen in Gottes Frisiersalon und da lassen wir sie wieder wegrasieren, wegnehmen. Das ist doch unsere große Chance als Christen. Also Gottes Wille soll geschehen in unserem Leben. Das ist die dritte Bitte. Und wir merken, die ersten drei Bitten, da geht es immer um Gott. Da geht es noch gar nicht um mich. Vielleicht können wir da mal unser Gebetsleben auch ein Stückchen neu beleuchten. Geht es uns eigentlich um Gottes Angelegenheiten in unseren Gebeten? Oder geht es nur um die persönlichen Wehwehchen? Ich will die ja gar nicht geringschätzen. Die kommen ja jetzt auch dran im Vaterunser. Aber zunächst mal bitte, kümmere dich um Gottes Angelegenheiten. So, und dann geht's weiter, die vierte Bitte, das tägliche Brot. Man kann auch sagen, das nötige Brot. Da muss ich gleich an unsere lieben Gastgeber denken, wo wir untergekommen sind, in Weiler. Jeden Morgen steht da ein frisches Brot da. Das ist schon was ganz Feines. Aber es geht natürlich um viel mehr. In Luthers Auslegung zum Vaterunser, da wird er gar nicht fertig. In der Aufzählung dessen, was alles zum täglichen Brot gehört. Die Luft zum Atmen. Die Sonne. Die Freunde. Die Gesundheit. Der Beruf. Die Berufung. Beruf kommt ja von Berufung. Also all das, was ich zu meinem äußeren Leben brauche, um ein nützliches Glied meiner Gesellschaft und meines Volkes, meiner Familie zu sein, das erbitte ich mir in dieser vierten Bitte. Und ich finde es schön, dass es mit dem praktischen, leiblichen beginnt. Es ist sehr, sehr merkwürdig, dass wir im Deutschen das Wort Leibsorge nicht haben. Wir haben nur Seelsorge, als ob wir nur eine Seele hätten. Wir haben doch auch einen Leib. Jesus ist leibhaft auferstanden. Deswegen halte ich seit über 20 Jahren keine Einäscherungsfeiern mehr, weil das eine heidnische Angelegenheit ist. Ich weiß nicht, wie man hier in der Gemeinde darüber denkt. Also ich mache sowas nicht mehr. Neulich wollte eine gute Bekannte von mir also so eine Einäscherungsfeier. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, ich kann das nicht machen. Du weißt, dass ich deinen Mann sehr geschätzt habe, aber die Bibel sieht die Sache ein bisschen anders. Die Bibel denkt leibhaft. Wir sind zu einer leibhaften Auferstehung berufen. Jesus ist leibhaft auferstanden. Niemand ist berechtigt, seinen Leib zu zerstören oder zu zerschnippeln, wie man jetzt sogar von allerhöchster politischer Seite uns das nahelegen will. Also die Leibhaftigkeit, die wird hier ganz wichtig genommen von unserem Herrn. Und das wollen wir auch, bitteschön, uns sagen lassen und immer wieder für die leiblichen Bedürfnisse bitten, bis hin natürlich zur Gesundheit und bis hin zu allen möglichen äußeren Lebensbedingungen, die wir zum Leben brauchen. Und es ist ja auch so eine Entlastung. Herr, ich muss nicht mehr um mein tägliches Brot Sorge tragen. Ich muss nicht mehr um mein Auskommen Sorge tragen. Ich muss nicht mehr Sorge tragen, dass ich im Alter genügend Geld auf dem Konto habe. Ich muss das alles nicht mehr. Ich übergebe es dir. Ich übergebe es dir. Wir geben seit 1973 den Zehnten. Und ich muss sagen, seit dieser Zeit haben wir noch keine finanziellen Schwierigkeiten gehabt. Vorher schon. Gib die Sorge an den Herrn ab. Such zuerst Gott und seine Gerechtigkeit. Ihr kriegt alles andere, ich sag's mal etwas salopp, nachgeschmissen. Denn Gott ist ein reicher Gott. Übergebe ihm die Sorge für dein Leben. Das ist die vierte Bitte. Und die fünfte Bitte, jetzt kommt die Seelsorge. Und die Seelsorge kulminiert, das heißt, sie findet ihre Spitze, ihren Zweck, ihren Ursprung, ihr Ziel in einer einzigen geistlichen Tatsache. Du brauchst Vergebung. Du brauchst Vergebung. Das ist die Seelsorge Gottes. Das ist mir schon viele Jahre klar, deswegen beginne ich morgens meine Gebete immer mit der Bitte um Sündenvergebung. Herr, vergib mir meine Sünden und reinige meine Lippen. Habe ich heute Morgen auch gebetet, gerade im Blick auf den Gottesdienst. Vergib mir meine Sünden und reinige meine Lippen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Mache ich trotzdem noch viel zu oft, weiß meine Frau besser als ich. Aber die Vergebung. Ich sagte schon, wir sind seit vielen Jahren in der Ehearbeit und da kriegt man natürlich viel mit von Schuld, aber leider eben auch von unvergebener Schuld. Christliche Ehepaare, zumindest die, die sich so nennen, die sich zur Gemeinde halten, die beten, kriegen es nicht fertig, wirklich dem anderen mal gründlich zu vergeben. Und dann kommen wir auf Eheschwierigkeiten zu sprechen. Und dann kommen dann plötzlich olle Kamellen, die schon 20, 25 Jahre zurückliegen, wieder aufs Tablett. Und wir fragen, sagen Sie mal, haben Sie sich noch nicht vergeben? Oft ist es leider auch das sexuelle Zusammenleben vor der Ehe, was die Leute dann mit in die Ehe hineinschleppen als unvergebene Schuld. Und dann wundern sie sich, dass ihre Ehe irgendwo hakt, nicht weiterkommt. Also das sind so wichtige Punkte. Da ist so ein alter Beichtstuhl. Das war nicht das Schlechteste, dass man früher zumindest die Möglichkeit eröffnet hat, die eigene Schuld auszusprechen und loszuwerden. Also wir steuern in unseren Ehegesprächen immer wieder auf die Schuldfrage zu, und das ist das Schönste, was ich als Pfarrer überhaupt üben kann, jemandem Vergebung zuzusprechen. In der Kraft des Befehls, den der Herr Jesus Christus seiner Gemeinde gegeben hat, und als berufener Diener am Evangelium spreche ich dich frei und ledig von der Schuld, die du jetzt bekannt hast vor Gottes Angesicht. Sie ist dir vergeben im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Gehe hin, sündige hinfort nicht mehr. Der Gott des Friedens reinige und heilige dich an Leib, Seele und Geist, dass du unsträflich bist am Tag der Wiederkunft Jesu. Amen. Das Schönste, was ich kenne, jemandem Vergebung zuzusprechen. Und liebe Brüder und Schwestern, tragen Sie keine unvergebene Schuld mit sich rum. Gehen Sie zu Bruder Haug oder hier zu dem Ortspfarrer oder wo immer ein Christ etwas weiß von Vergebung, und sagen Sie, ich brauche Vergebung, ich brauche Vergebung. Und er spricht Ihnen im Namen des dreieinigen Gottes die Vergebung zu, und dann hüpfen Sie wieder wie ein Mastkalb. Dann ist die Seele frei. Das ist die wunderbare fünfte Bitte. Ja, und jetzt noch zum Schluss die sechste und die siebte Bitte. Wir bitten in der sechsten Bitte, dass wir bewahrt werden vor Versuchungen. Der deutsche Text ist ein bisschen schwierig. Führe uns nicht in Versuchung, weil man dann denken könnte, dass Gott uns in Versuchung führen könnte. Nein, macht er natürlich nicht. Die Franzosen haben es ein bisschen einfacher in ihrem Vaterunser. Das heißt dann nämlich ein bisschen anders, und kann ich leider nicht Französisch, das ist mein Problem. Ich habe Russisch als DDR-Mensch im Abitur gehabt, deswegen kann ich das nicht, aber die meisten von Ihnen hier an der Grenze kennen ja Französisch. Wie heißt denn die sechste Bitte auf Französisch? Ne nous laissez pas. Das ist doch schon mal ein bisschen anders als die deutsche Version. Notre intention. Entschuldigung, mein schlechtes Französisch. Aber es ist doch eigentlich ganz klar, worauf hier der Akzent gelegt wird. Lass uns nicht hineinkommen in die Versuchung. So beten die Franzosen, und damit sind sie dem Urtext ein bisschen näher als mit unserer deutschen Version. Darum geht's doch. Der Teufel, der lauert, der will uns in Versuchung führen. Und in dieser Bitte bekennen wir vor Gott, ich schaffe das nicht, wenn die Versuchung kommt. Du musst mir beistehen. Halt den Teufel von mir fern. Halt ihn mir vom Hals. Ich bin zu schwach. Also es ist eigentlich eine Demutsbitte. Ich bekenne vor Gott, ich kriege das nicht hin. Ich kann nicht gegen den Teufel anstehen. Du willst es und du kannst es, und bitte mach's. Das ist die sechste Bitte. Und die siebte Bitte ist dann noch ein Stück umfassender. wenn schon mal mich die Versuchung gepackt hat, ja, und ich dann nicht mehr beten will und wenn mir das Leben, ja, nicht mehr gefällt und wenn ich an Gottes Liebe zweifle, dann bin ich an der Versuchung drin. Dann darf ich die siebte Bitte bitten. Da bitte ich dann um Hilfe und Schutz in der Versuchung. Erlöse mich, Herr. Erlöse mich. Zieh mich raus aus dem Schlamm, in dem ich stecke. Und dann kommt Gott und sagt, du, ich habe dir die Waffenrüstung, die göttliche Waffenrüstung angeboten. Lies mal wieder Epheser 6. Und dann kann ich wieder durchatmen und dann ergreife ich mir wieder die Waffenrüstung und dann werde ich wieder stark im Widerstand gegen Satan. Ein wunderbares Gebet, dieses Gebet des Herrn. Und nun wünsche ich uns allen, dass wir fröhliche Beter werden und bleiben und immer mehr Erkenntnisse gewinnen über die Geheimnisse des Gebets und des Wesens Gottes. Der Allergott ist anders. Da kann man nur hinlegen, sich hinlegen und seinen unerforschlichen Willen anbeten. Unser Gott, der wartet auf dein Gebet. Und du darfst mit deinem Gebet Gottes Arm bewegen und du darfst ihm alles anvertrauen. Und du wirst errettet. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und Errettung für Zeit und Ewigkeit ist das Allerbeste, was uns passieren kann. Ich bete. Lieber Herr Jesus, nun bitten wir dich, dass dein Gebet, was du den Jüngern gelehrt hast, was du deiner Gemeinde mit auf den Weg gegeben hast, dass dein Gebet in uns immer wieder neue Wurzeln schlägt, dass es unser Gebetsleben erneuert, dass es uns wieder auf das Wesentliche hinführt, dass es zunächst mal um deine Sachen geht, um deinen Willen, um deinen Namen, um deine Herrschaft und dass wir dann unsere ganzen leiblichen Sorgen dir anbefehlen dürfen und konsequent dir übergeben dürfen, aber dann auch dich um Vergebung bitten dürfen. Herr, und dann wollen wir auch, wenn wir schon so reich beschenkt sind, auch den Menschen vergeben, die uns das Leben schwer machen. Herr, gib uns auch diesen Schritt immer wieder aufs Neue. Und bewahre uns vor Versuchungen, die wir nicht tragen können. Herr, und wenn wir schon hineingerutscht sind, reiß uns wieder heraus, dass unser Glaube nicht Schaden nimmt und dass wir unseren Glaubensstand nicht verlieren. Hilf, Herr, lass wohl gelingen und hab Dank für die wunderbaren Gebetsverheißungen, die du uns schenkst. Amen.